In der heutigen Folge spreche ich mit Georg Püschel, der mit Wandelbots ein Deep Tech Startup gegründet hat im Umfeld der Robotik. In der letzten Funding-Runde haben sie 74 Millionen Euro erhalten. Insgesamt haben sie 122 US-Dollar an Funding erhalten. Das heißt, wirklich spannendes Deep Tech Startup aus Deutschland, aus Dresden. Wir haben außerdem gesprochen über Secondaries, über eigene Projekte von Georg und über seine Tätigkeit heute als Angel Investor. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Digital Economics Podcast Folge mit dem Georg Püschel. Ich habe dich gefunden und fand spannend, was ihr vor allem mit Wandelbots macht. Aber gib mir mal eine grobe Einleitung, was du gerade so in deinem Leben machst.
Ja, erstmal danke, dass ich dabei sein darf, Luis. Ja, Wandelbots ist mein Steckenpferd, das ist eine Robotics Company. Wir sind tief im Osten in Dresden. Geht um Industrieroboter und wie man die möglichst intuitiv bedient. Mhm. Und nebenbei beschäftige ich mich noch ein bisschen dabei, wie man aus der neuen AI-Blase Wertschöpfung für bestimmte digitale Wissensarbeit rausquetschen kann. Das ist noch ein Punkt. Und ich bin auch Business Angel mittlerweile. Nach ein paar Versuchen mit Fonds, die ich jetzt schon gemacht habe, habe ich doch selber mehr Kontakt zu Gründern zu kriegen. Und das ist dann der natürliche Weg für mich gewesen.
Ich würde sagen, wir arbeiten uns mal Schritt für Schritt durch. Du hast an der TU in Dresden auch studiert und bist auf dem Weg irgendwie zur Robotik gekommen. Wie war da der Einstieg?
Ja, ursprünglich habe ich überhaupt gar nichts mit Robotern zu tun. Ich bin Software-Ingenieur. Mhm. Die Gründer von Wandelbots sind alle Software-Ingenieure, die in Software Engineering Chair an der TU Dresden ihr PhD versucht haben. Und da ist das Hauptthema Softwarearchitektur. Und was wir immer versucht haben als Forschungsfeld war Softwarearchitektur, die sich selber an bestimmte Umgebungen anpasst. Also man kann sich das so vorstellen, wie man hat es dann damals genannt, cyberphysikalisches System, da sind viele Sensoren dran und sagen wir mal, ein Laufroboter, der passt sich halt an, wie er wo durchläuft, schwimmt, fliegt. Ja, also das mobile Roboter beispielsweise. Und die Softwarearchitektur, die kann man auch genauso anpassen, wenn man die richtig baut. Und das war unser Wissenschaftsfeld. Und es war super schwer, das in einem breiten Publikum zu erklären. Und damit das sichtbar wird, haben wir es versucht, auf eine Maschine zu packen. Und es gab im Softwarebereich damals auch eine Bewegung hin zu intelligenter Kleidung, wo man zum Beispiel Jacken, Hosen, Schuhe ausgerüstet hat mit Sensorik. Und das ist für uns alles zusammengekommen in dem Moment, als wir gesehen haben, dass es bei KUKA, einem großen Augsburger Roboterhersteller, einen Wettbewerb jedes Jahr gab oder immer noch gibt, das weiß ich gar nicht genau, auf der Hannover Messe, wo man eine Art Projekt einreichen kann. Dann bekommt man den Roboter für ein halbes, dreiviertel Jahr gestellt und kann das Projekt umsetzen und dann mit denen auf Messe gehen, um das der großen Welt sozusagen zu zeigen. Und das haben wir erfolgreich gemacht, und zwar mit der Idee, dass wir eine Sensorjacke haben, die Bewegung von den Menschen misst, ohne Vision-System, weil wir viele solche Systeme gesehen haben, die sehr teuer und schwer zu kalibrieren sind, beim Beobachten von menschlichen Bewegungen im Raum so. Und die Ausgabedaten von den Sensoren, die haben wir automatisch übersetzt auf Roboterbewegungen. Und die Idee war also, dass man sozusagen, ohne den Roboter eigentlich programmieren zu müssen, dem eine manuelle Tätigkeit übersetzen kann. Also jemand beispielsweise will irgendwas schweißen, zieht die Jacke an, nimmt ein Schweißgerät in die Hand, zieht eine Schweißnaht. Und 30 Sekunden später oder so kann der Roboter das dann. Das war die ursprüngliche Idee von Wandelbots.
Kurze Werbeunterbrechung für den heutigen Sponsor, Dealfront. Es kann manchmal herausfordernd sein, die richtigen Entscheider zu erreichen. Dieses Problem löst Dealfront. Das Tool hilft dir, die passenden Leads zu finden und Deals abzuschließen. Und das alles auf einer einzigen Plattform. Mehr als 10.000 Unternehmen, darunter Amazon, Telekom, Hertz, Siemens, Bubble und die Deutsche Bahn nutzen Dealfront, um neue Kunden zu finden und ihre Verkaufsabschlüsse zu steigern. Die Plattform liefert umfassende Firmeninformationen, erkennt Kaufabsichten und leitet Website-Besucher als Leads direkt an dein CRM-System weiter. Die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Tools hilft dabei, gezielt Entscheider in den Zielunternehmen zu erreichen. Website-Besucher in potenzielle Kunden zu verwandeln und Firmen zur passenden Zeit anzusprechen. Mit Dealfront bekommst du 3 Datenebenen, Marktsignale, Website-Besucher und europäische Unternehmensdatenbanken. Das Ganze ist DSGVO-konform und entspricht den europäischen Standards. Finde schnell die wichtigen Entscheider und schnapp dir ihre Kontaktdaten und starte mit Dealfront wichtige Gespräche. Schaue noch heute auf dealfront.com vorbei für eine kostenlose Demo. Werbung Ende.
Und also so ein bisschen, ganz blöd gefragt, so ein bisschen wie bei Avatar, wo die dann mit diesen Robotern rumlaufen, aber halt für, keine Ahnung, eine OP oder eine Schweißnaht oder quasi irgendwo, wo man keinen Menschen vielleicht reinschicken will, weil er vielleicht kontaminiert und einen anderen Menschen ansteckt oder wie bei einer Schweißnaht vielleicht jemand sich die Finger verbrennen könnte.
Genau, so ungefähr hat man sich das vorzustellen. Und das haben wir dabei probiert. Wir hatten nicht nur eine Jacke, wir hatten auch Handschuhe dann, weil wir auch mit Roboterhänden beispielsweise vom DLR experimentiert haben. Und wir sind aber irgendwann im Laufe der Unternehmensgeschichte darauf gekommen, dass die Jacke nicht das optimale Eingabegerät ist. Das hat verschiedene Gründe. Also man muss sich zum Beispiel vorstellen, wenn man intelligente Kleidung baut mit Elektronik drin, muss man die waschen können. Also schon mal eine Schwierigkeit. Es braucht Konfektionsgrößen, das heißt, man muss verschiedene Varianten bauen. Und auf der anderen Seite war es aber auch für die Industrie, in der wir dann unterwegs waren, die relativ konservativ ist, also Manufacturing, Automatisierungsindustrie, relativ, für die war das ja abgefahren. Ja. Und deswegen haben wir im nächsten Schritt eine Art Stift entwickelt, als so eine Art Pivot eigentlich am Ende auch für Wandelbots. Der Stift hieß oder heißt TracePen und das ist ein Tracking-Device. Und ist aber immer noch nicht optisch, also nicht in dem Sinne optisch, dass man einfach Kameras überall hinstellt, die den Stift beobachten, sondern das funktioniert mit dem, was man auch beispielsweise von HTC Vive kennt. Das sind so kleine Fensterchen, dahinter sind Optosensoren und dann stellt man so 2 Boxen auf, die emittieren so ein Laserlicht, das durch den Raum flitzt die ganze Zeit in einer hohen Geschwindigkeit. Und durch das Timing, wann die Lichtpunkte auf den Sensoren ankommen, kann man dann messen, wo der Stift im Raum ist. Und wieder gedreht ist sozusagen und haben dann den Stift benutzt, um diese Übersetzung von menschlicher Arbeit auf Roboter zu machen. Und da kann man sich das so vorstellen, wenn man jetzt ein Werkstück hat, will was schweißen, wieder zurück zu dem Ursprungsbeispiel, man will eine Schweißnaht ziehen, dann zieht man jetzt die Schweißnaht einfach mit dem Stift und danach kann der Roboter das. Und das hat eigentlich maßen gut funktioniert. Wir haben uns aber jetzt überlegt, dass wir noch weitergehen wollen. Wir wollen viel mehr in die Software rein. Ja, also wir wollen, dass wir eine Art Entwicklungsplattform für intelligente Industrieroboter bauen. Später für noch mehr Roboter sicherlich, aber das für den Fokus jetzt für Entwickler, eine Roboterplattform zu haben, eine Art Betriebssystem, wo man unterschiedliche Roboter von verschiedenen Herstellern mit dem gleichen Input steuern kann, wo man alle Aufgaben erledigen kann und die Integration mit vielen Geräten machen kann, und die Eintrittsbarriere und die Produktivität verbessert für Entwickler auf Roboterplattformen. Das ist unser aktuelles Vorhaben.
Bevor wir auf diese Plattform drauf eingehen, weil ich das sehr, sehr spannend finde, für mich im ersten Affekt klingt das alles sehr theoretisch, wissenschaftlich, akademisch, aber jetzt lese ich auf Business Insider, dass es Unternehmen wie BMW, VW, Fraunhofer, Schaeffler gibt, die quasi ganz konkret euer Produkt auch schon einsetzen und nutzen. Kannst du das bestätigen und kannst du da ein paar Beispiele nennen, quasi wie das in der Praxis dann aussieht? Also ist Schweißen quasi das klassische Thema?
Schweißen war für eine lange Zeit unser Hauptthema und es stimmt, dass in der Automotive-Industrie, also bei dem Autobauen, vor allem in Deutschland natürlich, weil das unser erster Marktzugang ist, viel mit dem Stift gearbeitet wurde. Der Stift ist für uns allerdings schon ein bisschen Legacy geworden, weswegen wir jetzt Richtung dieser Softwareplattform gehen. Aber die haben das tatsächlich an einigen Stellen eingesetzt, beispielsweise beim Aufbringen von Klebenähten. Da wurde, wenn man eine Frontscheibe für ein Auto hat, dann konnte man mit dem Stift dem Roboter zeigen, wo die Klebenaht aufgebracht werden soll. Andere Sachen, die wir beispielsweise machen, ist Schleifprozesse, dass wir sozusagen mit dem Stift oder mit einem Vision-System, also wir wechseln da auch die Eingabemedien dann am Ende wieder auch da durch, zeigen kann, dass ein Objekt, das muss geschliffen werden und mach das mal, lieber Roboter, ja, also mit Volkswagen haben wir auch immer schon viel zusammengearbeitet, weil hier in Dresden ja auch die gläserne Manufaktur steht, wo Endmontage gemacht wird, auch für den ID. Und ja, die haben auch schon viele Sachen von uns eingesetzt und sind in Kooperation mit uns da, genau.
Und es ist natürlich gerade jetzt irgendwie spannend, wenn ihr solche Tools entwickelt habt, weil es eine solide Grundlage ist, um jetzt quasi mit Machine Learning und AI hinzugehen und zu sagen, okay, bestimmte Bewegungsabläufe, bestimmte Bewegungsmuster merkt sich dann die Software einfach, dass quasi, wenn bestimmter Widerstand erreicht ist, dann stoppen oder also mutmaße ich jetzt, ist das, was jetzt gerade dann passiert und wo ihr euch weiterentwickelt und warum es vielleicht auch spannend ist, so eine Plattform aufzubauen, wo dann quasi die Massenintelligenz ein bisschen angezapft werden kann?
Ja, das ist natürlich eine interessante Idee, Roboter mit künstlicher Intelligenz jetzt dabei zu unterstützen, von Menschen zu lernen. Mhm. Ich glaube, da gibt es gerade ganz viel Bewegung in dem Bereich. Aber das ist ja jetzt gerade erst so richtig in den Hype reingelaufen. Ne? Mhm. Wir haben seit vielen Jahren ja immer im Prinzip vom Konzept her immer versucht, manuelle Arbeit von Menschen zu übersetzen auf Roboter. Und zwar semi-automatisch. Das heißt, dazwischen gibt es Algorithmen, die nehmen dir den größten Teil der Arbeit ab. Aber es gibt auch eine App, wo du selber noch Hand anlegen kannst. Ne? Weil so ein automatisches System nie alles vorhersehen kann. Und das, was der Mensch einfüttert in so ein Software-System, die ganzen Daten, die von dem Stift, von der Jacke, von irgendwelchen anderen Medien kommen, die sind meistens nicht geeignet, um in einem Manufacturing-Setup direkt benutzt zu werden. Mhm. Weil bei Manufacturing geht es sehr um ganz klar definierte Prozesse, die immer sehr stark wiederholt werden müssen, um gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Und eigentlich auch Qualität, die in einer gewissen Weise übermenschlich ist. Also das Beispiel, ich weiß nicht, ich töpfere Krüge zusammen, ja, dann sehen die sehr individuell und schön aus, wenn ich es mit der Hand mache, stelle ich mir hin und Menschen mögen das. Aber wenn ich eine Massenproduktion habe, wo ich also irgendwie, sagen wir mal, eine Million Töpfe produziere, kann ich mir das eigentlich nicht leisten. Sondern ich brauche Maschinen, die das erstens sehr schnell und damit effizient tun und die Maschinen müssen eine sehr große Wiederholgenauigkeit haben. Und deswegen definiert man in dem Fall lieber 5 Punkte, wo man den Roboter sagt, fahre mathematisch hochpräzise zwischen diesen Punkten jetzt umher, entweder in einem Kreis oder in geraden Linien. Ja? Und das ist eine Sache, die der Mensch ja nicht tut. Ja? Und deswegen gibt es einen Übersetzungsaufwand zwischen manuellen Tätigkeiten und dem Roboter. Und dieser Übersetzungsaufwand, der kann gelernt werden durch ein Machine Learning-Verfahren. Wir haben am Anfang das erstmal mit vielen deterministischen Algorithmen probiert. Also wir haben einfach gesagt, ja, es gibt hier so heuristische Verfahren, ja, wo man sagt, wenn das so ist, dann ist es typischerweise so. Ja, so ja. Aber man kann natürlich das auch mit AI unterstützen. Und heute kommen wir in ein ganz neues Zeitalter, wo es mit Verfahren wie Fusion Policy beispielsweise möglich ist, direkt menschliche Arbeit zu beobachten und über ein neuronales Netzwerk auf einen Roboter zu übertragen, ohne dass man noch ganz genau wissen muss, wie man das eigentlich tut. Also die Forschung oder sagen wir mal die schon in den Transfer gegangene Forschung, also die schon sehr nah an der Anwendung ist, ist da jetzt schon viel weiter. Und in den dritten Aspekt von AI in der Robotik, die wir jetzt einsetzen, ist eher sowas, dass man sich das vorstellen kann, dass wir bauen ja eine Plattform, wo man viele verschiedene Roboterarten, also vor allem Roboterarme, aber unterschiedlicher Hersteller meine ich damit, bedienen kann mit einer Eingabesprache, mit einem Set von APIs. Und diese Sprache, die wir da benutzen, die kann natürlich wie mit dem Copilot, wenn man das von GitHub beispielsweise kann, unterstützt werden zu generieren. Und zwar ist es dann keine General Purpose Language, wie man das vom Programmieren von Backend-Services und Frontends und so weiter kennt, sondern es ist eine roboterspezifische Sprache, mit der man Bewegungen gut beschreiben kann, mit der man Maschinenkommunikation beschreiben kann oder irgendwelche Geometrien. Und diese Sprache dann spezifisch mit einer Art Copilot auszurüsten, das ist vielleicht so eher das, wo ich denke, da könnte man hingehen und das noch spezifischer machen, als das möglich ist mit einer General Purpose Language und vielleicht am Ende dann noch ROS ranzuhängen oder so.
Und die Plattform jetzt als solche Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt privat Spaß am Programmieren habe, setze ich mich da dran und unterstütze euch? Oder sind das Agenturen, die vielleicht da sagen, ich möchte da an irgendeiner Stelle eine Rückvergütung haben? Oder ist das das große Softwarehaus, wie jetzt ein VW ist ja auch irgendwie an manchen Stellen Softwarehaus, die dann sagen, okay, wir haben hier ein Problem, dafür wollen wir eine Lösung und wir stellen diese Lösung auch anderen dann zur Verfügung, nachdem wir es programmiert haben. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also darüber kann ich auch noch nicht alles sagen, weil das sozusagen unser Vorhaben für eher für nächstes Jahr ist. Mhm. Ich kann aber beschreiben, wie wir momentan umgehen. Momentan ist es so, wir haben ein Set von, nennen wir es Foundation Services, also Dinge, die helfen, Roboter schnell in Bewegung zu versetzen, mit der Hilfe von Software, was außerhalb von dem eigentlichen Roboter-Controller, also dem Computer, der mit dem Roboter mitgeliefert wird, passieren kann, wodurch man durchaus flexibler wird. Und wir bauen in einer gewissen Weise in Partnerschaft mit verschiedenen Herstellern von Standard-Roboterzellen, die rüsten wir eigentlich aus mit unserem Software-Stack, damit die ihre Produkte bauen können. Es ist also ein bisschen eine Art White-Label-Lösung, könnte man behaupten. Vielleicht eine Analogie wäre, Intel hat überall draufgeklebt, Intel Inside auf die Rechner, vor allem angefangen in den 90ern, glaube ich. Und bei uns würde dann Wandelbots Inside draufstehen, also vielleicht würde es nicht wirklich draufstehen, aber man kann sich das halt so vorstellen. Ne? Wir haben beispielsweise eine starke Partnerschaft mit 3M. Das sind die Sticky Notes erfunden haben. Genau, aber die machen, in Wirklichkeit ist es eine Company, die von ihrem wahnsinnigen Wissensschatz in der Materialforschung profitiert. Mhm. Und die produzieren beispielsweise auch Schleifpapier. Mhm, und zwar industrietaugliches. Es ist also nicht das, was man aus dem Baumarkt holt. Also vielleicht gibt es im Baumarkt auch welches von 3M, aber es ist halt eine ganz andere Güte natürlich. Mhm. Und die stellen Roboterzellen her, die Teile, die man dort reinspannt, schleifen können, automatisch, autonom. Und um diese Roboter möglichst effizient und einfach programmieren zu können, helfen wir mit unserem Software-Stack, dass das möglich wird für diese Roboterzelle. Das. Und da haben wir verschiedene Partnerschaften, wo das ähnlich läuft.
Jetzt, ich denke viel drüber nach, wie ich in die Frage reinsteige. Aber an und für sich finde ich sehr, sehr spannend, wenn ich mir das angucke. Das ist ja ganz viel Forschung, ganz viel Innovation, ganz viel, wir probieren da neue Geschäftsfelder aus. Und vermutlich ist ja von Anfang an nicht erstmal alles profitabel, sondern ihr habt da einen riesigen Kapitalbedarf. Jetzt sehe ich auch, wenn ich hier bei Gründerszene lese, hier Wandelbots bekommt 74 Millionen von US-Investor für Expansion nach China. Ich sehe aber auch in den Jahren davor, also ihr hattet 2017 die erste Investitionsrunde, 2018 gab es dann das erste Mal das große Geld mit 6 Millionen, 2019 1,2 Millionen, 2020 nochmal zwei Runden. Wo auch 30 Millionen steht jetzt bei der einen dabei, zusammenkam. Wie war da der Weg? Also was ich mich noch ein bisschen frage, ist, wie kommt es aus einer Doktorarbeit und man studiert und so weiter zu Leute sagen einem, hier hast du viele Millionen, mach mal, klingt gut. Wie war da der Weg?
Ja, genau, wir sind komplett Wagniskapital finanziert. Wir haben erst, bevor wir Wandelbots gegründet haben, das versucht zu bootstrappen. Also wir haben mit einer Company agiert, wo versucht wurde, durch Projekte im Prinzip Kapitalstock aufzubauen. Aber das ist, glaube ich, nicht auf ewig möglich. Und wir sind tatsächlich schon eine Deep-Tech-Company, die das Risiko abfedern muss durch das Kapital, was von Venture-Capitalists kommt. Und wir hatten 2018 das Glück, Atlantic Labs zu treffen, 2017 schon, Entschuldigung, und dort wurde uns unser Seed-Investment gegeben, wir sind eine halbe Million und 750.000 rausgegangen aus unserer Seed-Runde und haben uns dann von der Uni abgesetzt und ein Büro uns genommen und dort mit Volldampf dieses System entwickelt, erst mit der Jacke und später dann mit dem Trace Pen Stift.
Das war aber vermutlich ein Investment in euch quasi als Gründerteam. Die wussten, okay, ihr kommt von einer coolen technischen Universität. Die wussten, okay, ihr habt halt viel Grundlagenforschung gemacht. Die fanden die Idee gut mit der Jacke. Und das war quasi der Hintergrund, also weil es ist ja schon eine Stange Geld auf jeden Fall. Und es war zu dem Zeitpunkt vermutlich noch kein richtiger MVP da, der aber halt auch schwer ist, also schwer produzierbar ist ohne Kapital.
Ja, also MVP würde ich es nicht nennen, das stimmt. Es war eher, sagen wir mal, ein Proof of Concept, ne? Also es ist nochmal vorm MVP. Aber es gab schon Technologie. Und ich glaube, was uns sehr geholfen hat in dieser Anfangsphase, war die viele Aufmerksamkeit, die wir bekommen haben durch die Kooperation mit der Deutschen Telekom. Wir haben in Dresden einen Stiftungslehrstuhl von der Deutschen Telekom. Der Chair-Owner, also der Professor, ist Frank Fitzek, der sich sehr stark mit dem Thema 5G beschäftigt. Und es gab irgendwann die Idee, dass diese Steuerung von Robotern durch Eingabegeräte, die im Prinzip über eine mobile Verbindung verbunden sind, mit dem Roboter ein sehr gutes Exempel sind für 5G. Weil 5G hat im Prinzip eine bestimmte Fähigkeit, dass man Kanäle reservieren kann, die Qualitäten haben, die wir auf unseren Handys eigentlich nie brauchen, sondern die eher für industrielle Anwendungen geeignet sind. Und eine dieser Qualitäten ist Latenz, also Latenzreduzierung, also wo man garantieren kann, dass man beispielsweise einen Roundtrip, also eine Antwort auf eine Frage von einem Server innerhalb von 2 Millisekunden oder noch kürzer bekommt. Und das braucht man bei der Robotersteuerung, insbesondere wenn man ein System hat, was reaktiv ist, also dass der Roboter, der tut irgendwas und gibt ein Signal zurück und darauf muss dann die Software, die mobil verbunden ist, mit dem Roboter wieder reagieren. Und das hat die Telekom auch gesehen damals. Und deswegen haben wir beispielsweise für den Mobile World Congress 2017, glaube ich, einen doppelarmigen Roboter gebaut, der auch noch einen Roboterkopf hatte. Der war so auf so einem Tisch aufgepflanzt. Man hatte die Jacke und konnte auf der Messe im Prinzip den Roboter bedienen mit Hilfe der Jacke. Und der hat sich dann bewegt und alles war verbunden über ein 5G-Netzwerk. Und das war für die Telekom halt, für Telekom war es mehr Marketing, für uns war es Validierung von der Technologie und Gewinn von Aufmerksamkeit, was, glaube ich, in Startup-Szene super wichtig ist, am Anfang einen Namen zu haben, dass den Leuten klar ist. Wir haben ja schon ein paar Proofpoints gesammelt, dass das und das funktioniert technisch, dass Leute das interessiert. Ihr habt mit Kunden auch geredet natürlich, genau. Und das hat uns geholfen, dann unser Seed-Investment zu bekommen. Und natürlich, um deine Frage noch zu beantworten, investieren VCs in dieser Phase immer vor allem ins Team und die Vision. Denn das Team muss halt fähig sein, dass wenn es erkennt, dass ein bestimmter Weg, der eingeschlagen ist, nicht richtig ist, dass es pivotieren kann dorthin, wo es dann funktioniert. Und das haben wir auch getan mit unserem Wechsel von Eingabegeräten und Hardware-Software-Strategie.
Und wie war das dann jetzt über die Jahre, also gerade auch mit Expansion nach China und so weiter? Also war da auch ein gewisser Druck quasi jetzt einfach in den letzten Jahren da, profitabel werden zu müssen? Oder habt ihr da relativ viel Handlungsspielraum, dass es heißt, ey, das ist ein neues Feld, go for it, probier neue Sachen aus, mach einen Pivot und so weiter? Oder ist wirklich da auch das Bestreben jetzt sehr, sehr groß, profitable Geschäftsmodelle zu finden?
Ja, also beispielsweise mit China haben wir sehr viel experimentiert am Anfang. Da war unser Partner Midea, das ist auch die chinesische Muttertochter von KUKA, Mutterfirma von KUKA. Das war uns aber am Ende zu schwierig, da so in den Markt reinzugehen. Das haben wir uns wieder zurückgezogen. Heutzutage haben wir vor allem eine Delaware Inc. In den USA, weil wir dort einen Automatisierungsmarkt vorfinden, der auch noch nicht ganz so gesättigt ist wie der europäische oder zumindest wie der deutsche. Das machen wir noch. Und ja, also das sind die Versuche, die wir so gestartet haben. wir sind nicht profitabel. Das ist aber, glaube ich, auch nicht das Hauptziel für uns jetzt als Deep Tech Company. Das Hauptziel muss eigentlich sein, die Economics von unserem Produkt auf die Beine zu stellen, also zeigen, dass es ein Product-Market-Fit gibt, dass genügend Kunden bestellen, dass es ein Upsell gibt, dass wir Wert erzeugen mit unserer Software, die bezahlt werden will, auch durch Kunden, dass es eine Weiterempfehlung gibt, also ein NPS. Ne? Genau, dass wir dann mit einer Software-Plattform hätten, Entwickler gewinnen, die benutzen und die das nützlich finden. Solche Dinge sind momentan wichtiger. Langfristig und nachhaltig muss es natürlich zu einer Profitabilität führen. Das ist, glaube ich, klar.
Was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, dass diese Plattform, von der du sprichst, geht das auch so ein bisschen in die Richtung Betriebssystem dann? Also, dass man wirklich sagt, ich habe jetzt hier einen Roboter, ich spiele hier das Betriebssystem von Wandelbots auf und darüber kann ich relativ einfach über meinen Laptop vielleicht bestimmte Add-ons, Extensions, Software-Tools quasi verknüpfen, anbinden und so weiter?
Ja, also dieses Betriebssystem-Ding, das ist für uns mittlerweile was ganz Konkretes, wo wir drüber nachdenken, wie wir das machen in unserem zukünftigen Produkt. Aber wie schon gesagt, das ist alles noch in Entwicklung. Bisher war es für uns vor allem eine Metapher, um uns mit der Problematik zu vergleichen, die Windows am Ende irgendwann gelöst hat. Und natürlich auch Linux, ja. Aber Windows als Konsumerprodukt gelöst hat, weil die Adoption halt in diesem Konsumerbereich halt viel stärker war. Es geht im Prinzip darum, dass in der Industrie, in der wir uns bewegen, in diesem Shopfloor-Bereich, wo man unterscheidet zwischen IT und OT, also Operational Technology, dass halt so viele verschiedene Protokolle, Gerätetypen, Kommunikationsprotokolle, APIs und Bussysteme, was weiß ich, unterwegs sind, dass es immer einen großen Aufwand bedeutet, alles in einer Daten- und Kommunikationsschicht miteinander zu vereinen. Und deswegen diese Betriebssystemgedanke, dass man Geräte anbindet auf eine sehr einfache Weise durch eine Art Plug-and-Play. Und das war auch ein wichtiger Verknüpfungspunkt, den wir hergestellt haben, als Microsoft in uns investiert hat. Weil ich glaube, die das sehr gut verstehen und deswegen auch ein guter Partner sind. Und Microsoft ja auch dabei unterwegs ist mit Azure auch nicht nur die digitale Business zu supporten, sondern auch Manufacturing. Also die gehen auch ins Manufacturing sehr stark rein, was vielleicht andere Hyperscaler nicht so tun.
Wo siehst du die Zukunft? Wo geht's hin? Wo seid ihr in 10 Jahren?
Also wir hoffen, dass wir in 10 Jahren die vorherrschende Roboterplattform sind. Das ist natürlich ein relativ großes Wort, aber 10 Jahre ist für uns leider auch unglaublich weit entfernt. Das heißt, wir sind im Prinzip eine Roboterplattform, die Produktivität, die wir heutzutage unter anderem durch AI-Werkzeuge im Softwarebereich sehen, auch in die Automatisierungswelt reinbringt. Wenn man heute Software schreibt, dann macht man typischerweise VS Code auf, aktiviert den Copilot, die Copilot Extension, hat nebenbei vielleicht noch eine CI/CD-Pipeline laufen, Code-Analyse-Werkzeuge, man hat intelligente Deployment-Verfahren, wo alles automatisiert sind. Das erzeugt alles eine große Produktivität von Softwareentwicklern, die es vielleicht so vor 15 Jahren oder so noch nicht gab. Und in der Automatisierungsindustrie arbeiten natürlich ganz andere Charaktere, die keine Software-Hintergründe haben. Aber die wollen auch produktiv sein. Und mit den Erfahrungen, die wir als Softwareingenieure haben, bin ich relativ überzeugt, dass wir in der Industrie auch einen Produktivitätsgewinn erreichen können durch Entwicklungswerkzeuge und natürlich auch durch künstliche Intelligenz.
super spannend. Also weil softwareentwicklungsmäßig, ich würde sagen, es ist krass eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, wie vor 5 Jahren Softwareentwicklung stattgefunden hat und quasi in der kurzen Zeit, was sich verändert hat, also jetzt Copilot als letzte große Entwicklung. Ist, glaube ich, sehr, sehr cool, was ihr euch da vorgenommen habt. Eine Frage zu diesen Interfaces. Es gibt einen kleinen Buchautor, den ich aber über alles liebe, der wirklich großartige Bücher schreibt, der Ralf Edenhofer, der schreibt so Sci-Fi-Bücher, wo Menschen mit Interfaces im Gehirn Dinge steuern, Dinge entscheiden und so weiter. Also haben quasi gar kein Interface mehr, wie wir es heute kennen, irgendwie über ein Handy, über ein Smartphone, über ein Laptop. Sondern steuern wirklich quasi direkt im Gehirn mit Gedanken irgendwelche Maschinen und Co. Jetzt gibt's ja auch Neuralink von Elon Musk. Wie denkst du über sowas perspektivisch? Glaubst du, das wird auch was quasi, wenn wir jetzt von der Jacke oder von dem Stift herkommend denken, wo könnte sich das weiterentwickeln? Denkst du, sowas kommt irgendwann?
Ja, also ich bin bei solchen Technologien immer sehr eher optimistisch. Ne? Es gibt Leute, die da große Angst vor haben, was ich auch verstehen kann, weil die erste Idee, die man dabei natürlich hat, ist, dass Leute einem so eine Art Gedankenlesegerät in den Kopf pflanzen. Aber ich glaube, wir werden immer mehr verwachsen mit Technologie als Menschen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Und ein natürliches Interface mit den Geräten zu haben, sodass sie sich anfühlen wie ein erweiterter Körper, über zum Beispiel Neuralink-Interface oder was Ähnliches, das ist, glaube ich, schon eine sehr gute Maßnahme. Das würde auch vielen Menschen helfen, die vielleicht gar nicht so körperlich privilegiert sind. Mhm. Ja, das darf man nicht vergessen. Und würde dann natürlich auch den menschlichen Verstand und die Fähigkeit, wie was man mit unserem Körper tun kann, natürlich extrem disrupten eigentlich. Ne? Also ich kann plötzlich vielleicht mit meinem Gehirn mehrere Agenten, Roboter für mich steuern, die verschiedene Sachen tun. Oder ich habe einen extra Arm, mit dem ich auf dem Bau Zeug schleppen kann, das erhöht meine körperliche Gesundheit oder ich habe irgendwas, was mir hilft, sehr feine Arbeiten zu machen. Das könnte alles definitiv dadurch kommen. Ich halte es für möglich, dass das irgendwann passiert. Wir werden uns wahrscheinlich erst eine Weile lang daran gewöhnen müssen, sowohl an Wissensarbeit, die automatisiert ist durch AI, als auch durch Roboter, die uns körperlich ergänzen.
Spannendes Thema. Ich finde es unglaublich cool, was da auf uns zukommt. Ich bin da auch eher auf der optimistischen Seite. Ich glaube, klar braucht es Regeln und klar braucht es irgendwelche Grenzen, aber ich finde es sehr, sehr spannend. Ich würde jetzt mal das Thema Wandelbots ein bisschen abschließen, weil ich noch gerne auf Canvas AI und Angel Investor eingehen würde. Canvas AI ist ein Tool, was ich mir angeschaut habe, was du dann noch so privat in den Abendstunden dich hingesetzt hast und dachtest, ich probiere mal ein bisschen was aus mit der neuen Technologie, die da ist. Beschreibe ich das so richtig? Ist das quasi einfach aus der Freude am Programmieren entstanden?
Ja, auch, auf jeden Fall. Also bei mir ist es so, dass ich schon ein bisschen begeistert war von dem ganzen Hype, den ChatGPT letztes Jahr ausgelöst hat. Und durchaus da Inspiration gefunden habe und diese kreative Energie, die da schon stand, irgendwie rauslassen wollte. Und deswegen haben wir Spellcast, also das ist sozusagen die Company dahinter, gegründet, aber nur als Side-Hustle. Das ist jetzt kein Startup in dem Sinne. Ja, also das ist eine Möglichkeit herauszufinden, wie man denn mit AI Wissensarbeit erleichtern kann und was für Möglichkeiten überhaupt da sind und extrem viel darüber zu lernen. Das war mein Vorhaben dabei. Und das Produkt ist im Prinzip eine App, mit der man Canvases automatisch füllen lassen kann. Es gibt in vielen Bereichen Canvases, die ja nichts weiter sind als eine Art Mental Models für Geschäftsmodelle, da kennt man es am besten, dass man so ein Business Model Canvas hat. Da gibt es auch noch so ein paar Satellitenkonzepte, wie beispielsweise das Lean Canvas. Aber es gibt sowas auch, wir haben zum Beispiel auch ein Canvas für Produktinterviews. Man kann es sich so vorstellen, man hat beispielsweise ein Produkt, ja, und man möchte jetzt von Kunden Feedback einsammeln. Und dafür muss man ja die Fragen generieren, die einem helfen, das Produkt am Ende tatsächlich weiterentwickeln zu können. Und wenn man die Produktbeschreibung eingibt in der App, dann geht ein Canvas auf, das hat dann verschiedene Felder. Und diese Felder können durch die AI automatisch gefüllt werden und man bekommt dann Fragen vorgegeben. Das ist beispielsweise eine Möglichkeit. Was anderes cool ist, ist beispielsweise das Feature, dass man einfach irgendwas fotografieren kann. Sagen wir mal, ich sehe jetzt gerade hier, wo ich sitze, einen Drucker, den würde ich fotografieren. Diese Beschreibung wird dann sozusagen automatisch erzeugt und ich bekomme ein Geschäftsmodell für den Drucker einfach. Oder ich weiß nicht, ich gehe auf den Weihnachtsmarkt und fotografiere einen Lebkuchenstand und bekomme ein Geschäftsmodell für den Lebkuchenstand. Das sind so Beispiele, so Sachen. Und wie schon gesagt, ist eher ein experimentelles Produkt. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das nebenbei sowas mal auszuprobieren, weil man die Fähigkeiten von den APIs und den Foundation Models einfach live mal spüren konnte und rauszufinden, wo da eigentlich Geschäftsmodelle sein könnten, über dem Level der Foundation Models hinaus, also auf dem Application Layer.
Ja, ist sehr, sehr cooles Tool und ich verstehe den Spaß da am Basteln und am Ausprobieren und AI antesten. Ich habe ja im Vorhinein erzählt, dass wir quasi diesen Gründungsassistenten auch gebastelt haben, was glaube ich auch viel dadurch motiviert war, einfach Spaß dran mal auszuprobieren, mit der Technologie zu arbeiten.
Ja, da gibt es auch super viel Entwicklung, gerade auf diesem Application Layer. Also ich kenne mehrere Companies, zum Beispiel Jamie AI, die machen die Automatisierung von Meeting Notes momentan, das ist also der aktuelle Fokus. In Zukunft wird natürlich noch mehr kommen für die so Bürokommunikation, nenne ich es mal, man durch Mithören von Gesprächen wie unserem jetzt Meeting Notes generieren kann, die halt super klar sind und die einem natürlich helfen, nachzuvollziehen, über was man alles geredet hat in der Company und damit das Know-how eigentlich, was in den Konversationen stattfindet, festhalten können. Es gibt in Dresden eine ähnliche Company, die einen anderen Fokus hat, nämlich zum Beispiel Personalgespräche, der heißt SpeechMind. Dann gibt es ganz viel Generative AI Companies, die einem helfen, Webseiten zu bauen beispielsweise. Das ist ein einfacher Anwendungsfall. Ich glaube, da gibt es tausende Unternehmer, Gründer, die sich gerade mit diesen Möglichkeiten beschäftigen.
Ja, ich hab mal oben durch meine Liste an Extensions, Browser-Extensions, also Browser-Erweiterung, durchgeschaut, was ich da so habe, wo vermutlich AI im Einsatz ist. Und ich habe ein Tool quasi, was so Anleitungen schreibt, wo ich Step für Step mich irgendwo durchklicken kann und das einfach intelligent einen Text erzeugt, der beschreibt, was ich getan habe. Dann habe ich TLDV, das ist, glaube ich, vergleichbar mit Jamie AI, das ist einfach Meeting-Notes aufschreibt und auch vor allem die To-Dos ableitet, die in einem Meeting entstanden sind, was halt, glaube ich, auch super spannend ist, also quasi eine Liste zu haben, das waren die Entscheidungen, das waren die To-Dos, dass das einfach einmal klar dokumentiert ist. Ich habe Jam.dev, was quasi Jira-Tickets erstellt, aber halt clever Jira-Tickets erstellt und schon die ganzen Daten mitschickt für Entwickler, wenn es irgendwo einen Bug gibt. Ja, es ist herrlich. Ich lieb's und ich find's sehr, sehr cool, dass du da ein Tool gebaut hast. Ich überlege auch gerade, vielleicht könnte das auch spannend sein, das in den Gründungsprozess einzubauen, weil Business Model Canvas ist ja auf jeden Fall was finde ich persönlich jeder Gründer gemacht haben sollte, bevor. Also ich halte nicht viel von Businessplan, aber ich halte viel von Business Model Canvas.
Ja, ich poliere gerne die API für dich auf, wenn du
das nice.
Man muss halt bei diesen neuen Geschäftsmodellen auf dem Application Layer von Generative AI aufpassen, dass man nicht wegmarginalisiert wird von den Sachen, die die LLM-Provider selber bauen, also zum Beispiel diesen GPTs Marketplace, den OpenAI vielleicht im Januar, Februar oder so launchen wird, wie ich mal annehme, dass man sozusagen einen Zusatznutzen generiert, der durch Integration, glaube ich, mit extra Datenquellen, extra Wissen, extra Features funktionieren kann. Aber es bleibt auf jeden Fall interessant und in 5 bis 10 Jahren wird die Welt, glaube ich, in unserem, also in dem ganzen White-Collar-Bereich komplett anders aussehen. Und durch Roboter vielleicht auch im Blue-Collar-Bereich. Mhm.
Aber irgendwie finde ich es cool. Also ich finde, ich sag's immer wieder, es gab so viele Hypes, die irgendwie Quatsch waren, aber jetzt, also es führt einfach, finde ich, zu sehr, sehr schönen Sachen. Es sind Dinge individueller, es sind Dinge irgendwie persönlicher. Natürlich, klar, nur weil irgendwie da auch wieder Software im Hintergrund läuft. Aber ich bin heilfroh, dass es keine Stockbilder mehr gibt. Ich bin heilfroh, dass das irgendwelche Software-Tools gute Antworten geben und individuell mich wirklich im FAQ an die richtige Stelle setzen. Ah, toll. Okay, jetzt bist du auch noch Angel-Investor. Erzähl mal, wie es dazu kam und erzähl mal, was da so deine Reise ist.
Ja, genau. Also um Angel Investor zu sein, braucht man typischerweise ein bisschen Geld. eine einfache Wahrheit. Und wir hatten bei Wandelbots ein paar Secondaries. Und daraus ergibt sich für mich die Chance, halt so ein bisschen in die Breite zu gehen, was den Startup-Markt angeht. Und was mir da am Herzen liegt, ist vor allem die Gründer kennenzulernen, mit denen direkt zu reden. Weil die vielen Erfahrungen, die wir bei Wandelbots gemacht haben, sind, glaube ich, Dinge, von denen andere zumindest gehört haben soll. Es ist schwierig. Ich glaube, niemand kann, ohne selber die Erfahrung zu machen, wirklich gut einfach von den Herausforderungen von anderen lernen. Das ist nicht so einfach. Aber ich glaube, in der Konversation mit Gründern kann man schon viel unterstützen. Die nehmen das auch sehr gern an, die meisten, denke ich. Das war das, warum ich das Angel Investment gestartet habe. Ich bin ja in einem sehr einsamen Feld hier in Sachsen. Da gibt es nicht so viel momentan. Also es gibt natürlich schon ein paar Angels. VCs gibt es meiner Kenntnis nach 2 oder so insgesamt. Wo es in Berlin alleine, weiß nicht, keine Ahnung. Ich schätze, Hunderte gibt. Ja. Und das heißt aber nicht, dass ich nur in Sachsen investiere. Ich bin überall im Bundesrepublik momentan unterwegs und in der Dachregion. Mein Anliegen ist aber nicht nur das Investment an sich, sondern an sich die Gründerszene. Die sind aber wieder lokal eher hier, wo halt die Arbeit noch zu tun ist. Ne? Aber da kann ich auch wirken. Also jetzt Gründerszene in Berlin brauche ich jetzt nichts. Also kaum was zu beitragen. Mm-mm. Ich glaube, da gibt es Leute, die haben dort viel mehr Impact. Aber hier in Sachsen, da hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, noch ganz viel zu tun. Und und das Angel Investing, das ist einfach eine Sache, die Spaß macht und wo man sehr, sehr viel lernen kann. Beidseitig, die Gründer können mich fragen und ich kann von den Gründern auch Sachen lernen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nebenbei das Tool baue, da gehe ich ja in Geschäftsmodelle rein, die in dieser Robotikindustrie, die wir mit Wandelbots haben, nie stattfinden. Also das ist kein vollkommen digitales Business. Ne? Man ist angewiesen auf Lead-Generierung, ganz klassische Sales. Man muss Sales-Cycles von einem halben Jahr aushalten, was schwierig ist, weil man natürlich dadurch langsamer skaliert oder sehr hohe Customer Acquisition Cost und so weiter hat. Ne? Und das Marketing funktioniert natürlich auch vollkommen anders. Es ist messebasiert hauptsächlich. Also das haben wir meiner Beobachtung nach die meisten Erfolg immer. Und wenn man so eine App baut, dann ist das was ganz anderes. Dann muss man dann SEO, ESO machen. Man muss Content Marketing betreiben, Performance Marketing, ist alles Sachen, die bei Wandelbots ganz anders stattfinden. Und deswegen ist es für mich auch ein Learning, diese App zu bauen und mit Gründern zu reden, die das schon tun. Ja, also Feedback-Kanal in die andere Richtung, das ist super.
Ich finde es wahnsinnig spannend. Also ich glaube, also wie du schon gesagt hast, dafür muss man natürlich auch Kapital haben. Aber ich stelle mir das wahnsinnig spannend vor, sich quasi regelmäßig neue Geschäftsmodelle anzugucken und sich auch anzugucken, wie kann man da Leute unterstützen, weil ich habe oft das Gefühl, oft braucht man selber oder oft brauchen andere ja gar nicht viel. Oft ist es ja wirklich nur Google mal nach XY und man wusste gar nicht quasi, dass da gerade eine Aufgabe offen ist, nach irgendwas zu googeln. Oder ruf mal Person YZ an. So und man wusste gar nicht, dass es einen Beruf gibt, der irgendwelche Probleme lösen kann. voll cool. Ja, auf die Chance hin, dass ich jetzt total doof rüberkomme, kannst du das mit den Secondaries erklären, wie das funktioniert?
Secondaries ist, wenn man in einer Finanzierungsrunde einen Teil der Anteile im Prinzip kaufen lässt von Investor. Also normalerweise ist ja in Capital Injection durch einen VC eine Einzahlung oder eine Einlage in die Kapitalrücklage. Ja. Mhm. Und das passiert dann in dem Sinne, dass verwässert wird. Ne? Also es werden im Prinzip mehr Stammanteile geschaffen. Es gibt eine Verwässerung für den bestehenden Anteil dadurch. Mhm. Und man hat im Unternehmen drin mehr, Cash. Mhm. Aber die Anteile der Gründer bleiben halt da, sind ein bisschen verwässert und das war's. Mhm. Und Secondaries ist eher so, dass bestimmte Anteilseigner, und das können eben auch Gründer sein, einen Teil ihrer Anteile verkaufen.
Ah, okay.
Also es kann nur ein ganz kleiner Fraction sein, so dass sozusagen nicht wirklich Kontrolle verloren geht, sondern dass einfach ein bisschen Vergütung stattfindet. Mhm. Und das hilft den neuen Investoren schneller, also die können mehr erwerben, es reduziert ein bisschen die Verwässerung, man hat aber dadurch natürlich auf der anderen Seite dann auch weniger Anteil am Ende, also das ist natürlich, ja, gibt es so einen beidseitigen Effekt logischerweise. Mhm. Und ich habe mal, die Frage ist, ist das gut oder schlecht, wenn man Gründer schon während das Unternehmen noch nach Profitabilität sucht, schon auszahlt. Von im Doppelgänger-Podcast mal eine Folge drüber gehört, wo das gut erklärt wurde. Im Prinzip ist es dem Gründern ab Series B, würde ich fast sagen, zu empfehlen, sowas zu tun. Und zwar deswegen, weil man als Gründer hat man ja nichts außer diese Company, die man da gegründet hat. Und wenn man jetzt darauf angewiesen ist, dass die unbedingt erfolgreich ist, und zwar nur darauf, dann ist der Incentive für die Firma das Einzige, was man hat. Und wenn die Firma pleite geht, steht man vorm Nichts. Ne? Mhm. Und das führt dazu, dass Gründer typischerweise nicht mehr so hochriskante Entscheidungen treffen können. Also die werden dann risikoaverser. Mhm. Durch die Entnahme von Secondaries kann das wieder ein bisschen kompensiert werden, sodass man, wenn die Firma vielleicht struggelt, halt nicht um seine eigenen Zukunft fürchten muss so sehr, ne? Sondern dass man auch wieder Entscheidungen treffen kann, die das auch einem Risiko überhaupt aussetzen, das Unternehmen.
Nennst du da konkrete Zahlen, also was da bei dir ausgezahlt wurde? Oder ist das? Natürlich nicht. Okay. Nee, aber ja, stimmt eigentlich. Also ein Gründer bezieht, glaube ich, schon ein okayes Gehalt, aber an und für sich bezieht der halt, also ist ja einfach auch nur angestellt als Geschäftsführer erstmal und bezieht vermutlich jetzt auch keine Tausenden von Euros jeden Monat. Das heißt,
das hängt dann von der Stage des Unternehmens natürlich ab. Ne? Mhm. Aber als Kunde bezahlt man sich normalerweise nie über, ne? Sondern man verzichtet vor allem am Anfang natürlich auf eine ganze Menge. Also wenn jetzt aus der Uni rausgehst und hattest da schon eine PhD-Stelle, wo du, was weiß ich, eine E13 bekommst, im öffentlichen Dienst, und du gehst aus der Uni raus, ist es ganz häufig so, dass du das, glaube ich, nicht verdienen kannst sofort am Anfang. Und du musst schon skalieren oder neue Finanzierungsrunden machen, damit dein Gehalt wieder da drüber läuft mit der Zeit. Und das ist keine klassische Konzernkarriere. Ne? Man profitiert zwar stark von der Reputation, die man durch das Gründen des Startups hat, aber es ist nicht das Gleiche wie das Hocharbeiten über Beförderungen, jetzt sagen wir mal bei Siemens, Volkswagen, Bosch, die klassischen deutschen Konzerne, wo man einen ganz anderen Weg einschlägt.
Ich habe gerade nachgeguckt, E13 bedeutet 4.200 bis 4.700 Euro Gehalt pro Monat. da sagst du quasi, pro Gründer liegt man da tendenziell dann erstmal drunter. Oder quasi in dem Bereich auf jeden Fall. Also auf jeden Fall nicht so, dass man sich irgendwie 10.000 Euro im Monat klassischerweise auszahlt.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das bei den meisten Gründern von vor allem im Early-Stage-Bereich natürlich so sein wird. Ne? Ziemlich sicher, ja.
Ja, spannend. Okay, insgesamt, wenn du dir jetzt selber deine Geschichte anguckst, was würdest du noch mal genau so machen? Was würdest du vielleicht anders machen?
Also ich glaube, ich hatte schon während des Studiums eine große Affinität zum Gründen. Mhm. Insofern bin ich sehr froh, dass wir das gemacht haben. Und ich glaube, dass ich immer wieder gründen würde dadurch. Mhm. Was würde ich nochmal so machen, was würde ich nicht mehr so machen? Es ist ganz schwer, das im Nachhinein zu beurteilen, weil die Situation, weswegen man was gemacht hat, halt damals so war immer. Ne? Mhm. Ja. Vielleicht hätte ich meine PhD schneller geschrieben und eher gegründet, aber das kann man im Nachhinein ja auch nicht mehr verändern, weil die Leute, die Gruppe an Leuten, mit der man gründet, ja zu einem bestimmten Zeitpunkt da ist und das, das kann man ja, das kann man ja nicht immer beeinflussen. Ja. Mhm. In Wandelbot selber, ja, man kann vielleicht sagen, wir hätten am Anfang vielleicht ein bisschen mehr noch die Produktsicht einnehmen können. Denn, ich glaube, das geht ganz vielen akademischen Gründern so, dass die es ja stark aus der Technologie rausdenken. Und dann denken, die Technologie ist so gut, das muss doch jemand haben wollen und nicht darüber nachdenkt, was brauchen die Kunden eigentlich für ein Produkt.
Habt ihr User-Interviews geführt? Also habt ihr wirklich mit Endkunden gesprochen? Wir.
Ja, das haben wir aber erst nach einer Weile, als wir dieses Problem erkannt haben. Ne? Und heutzutage ist man natürlich schlauer, logisch, ne? Und würde jetzt sagen, naja, man hätte von Anfang an sicherlich eine Art Produktmanagement machen sollen und hätte dadurch bisschen Zeit gewonnen noch. Also man hätte jetzt ein bisschen mehr Zeit, ja, und wüsste noch mehr über Benutzer. Das wäre, glaube ich, so eine Sache gewesen, wo ich finde, das hätte man tun können. Und wir haben dieses Jahr tatsächlich ja auch ein paar Leute entlassen müssen, weil wir diese Strategie so geändert haben. Und das hängt auch ein bisschen mit dieser Idee von diesem Year of Efficiency zusammen. Aus den USA, also man das so ein bisschen kopiert. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass unsere Führungskräfte einfach so auf die Idee gekommen sind, weil Google Leute entlässt, müssen wir auch Leute entlassen. Das war sicherlich nicht der Gedanke. Aber wir haben, glaube ich, auch ein bisschen zu spät erkannt gehabt, dass wir letztendlich auf einem gewissen falschen Weg sind an einer bestimmten Stelle. Wir mussten das im Nachhinein wieder ändern, was dann viel Schmerzen verursacht. Das sind vielleicht so die zwei Sachen, die ich in Wandelbots anders machen würde. Aber wie schon gesagt, rückblickend ist immer schwierig, weil die Situation nicht die gleiche ist mehr.
Ihr seid laut LinkedIn 50 bis 200 Employees.
Ja, und sind nur 20,
de facto. 20. Ah, okay. Okay, das heißt, ihr wart und es wurde quasi zu einem vorherigen Zeitpunkt eingetragen, irgendwie um die 50 Leute. Wobei, kann eigentlich auch nicht sein. Okay, also ihr seid 20 Leute.
Stimmt, ja. Hast du schon richtig gesehen. Also wir waren 170 und sind jetzt, soweit ich weiß jedenfalls, ungefähr bei 120. Diese Lücke wurde dann aufgerissen. Ne? Das ist gegangen und das kann einfach einem auch leid tun, weil für die Leute ist es natürlich nicht schön und für uns ist es auch eine Sache, die wir runterschlucken müssen. Ja. Genau, und aber das, man muss sagen, am Ende ist es halt wir hatten eine Idee, die sich nicht so ausgezahlt hat, wie wir das angenommen haben. Das ist cool.
Hat sich da ein bisschen quasi durch das Unternehmertum, durch das Gründen bei dir was verändert im Sinne von harte Entscheidungen müssen einfach getroffen werden? Weil, also ich merke, seitdem ich jetzt quasi so berufstätig bin, merke ich, dass ich quasi an manchen Stellen einfach feststelle, ja, okay, so dieses lieb zu allen sein und so weiter, das bleibt mir hoffentlich immer erhalten. Aber es gibt manchmal einfach Momente, wo man sagen muss, guck mal, so kann die Arbeit gerade nicht gemacht werden. Und glaube, dass das ein extrem wichtiger Lernprozess war, ist mir aber extrem schwer gefallen, beziehungsweise ich bin da, glaube ich, auch noch drin. Oder sagst du, das war von Anfang an dass ihr da gute Entscheidungen getroffen habt immer?
Nein, ganz und gar nicht. Also wir haben bestimmt viele schlechte Entscheidungen getroffen. Wichtig ist, dass man überhaupt erstmal die Fähigkeit besitzt, Entscheidungen zu treffen. Das ist einfach eine Freude zu haben als Unternehmer. Das ist, Das ist eine Voraussetzung dafür. Und die Entscheidung, empathisch zu kommunizieren, ist wichtig, glaube ich. Wenn die Entscheidung dann vielleicht auch eine Person betrifft, ja, das muss man trotzdem immer machen. Das Thema darf man nie verlieren. Und da lernt man auch ganz sicher viel als Führungskraft mit der Zeit dazu, wie man sowas tut. Ne? Und den Leuten zu sehr vor den Kopf zu stoßen. Also man will ja immer noch am Ende, muss jeder mit sich klarkommen. Und deswegen ist es auch manchmal wichtig, beispielsweise, wenn du jetzt jemanden in der Probezeit hast und du willst wissen, wie der performt und stellst erst kurz vorm Ende der Probezeit fest, dass der nicht zum Unternehmen passt, als kultureller Sicht oder weil er die Fähigkeiten vielleicht nicht besitzt, die du erwartet hast, dass man das eher erkennt als eine Woche vor Ende der Probezeit. Das ist zum Beispiel so eine, und dann muss man die Entscheidung halt trotzdem fällen, aber man sollte auch dringend dazulernen und es beim nächsten Mal besser machen.
Also lieber Entscheidungen so früh wie möglich treffen und nicht unnötig rauszögern und am besten halt auch draus lernen, wenn man an manchen Stellen.
Ja, also das da würde ich sagen, das ist schwarz-weiß ein bisschen. Also es gibt bestimmte Entscheidungen, die kann man immer auch später erst treffen kann. Das hängt von dem Risiko ab und der Informationslage. Es geht nur darum, dass man rechtzeitig die Information erlangt und ab einer bestimmten Schwelle dann sofort entscheidet und nicht erst, also ich habe mal irgendwo gelesen, dass es, glaube ich, okay ist, wenn man bei 50% Informationslage entscheidet und nicht erst bei 100, ja, weil das sonst die Entscheidung zu sehr verzögert. Aber es gibt andere Entscheidungen, die man vielleicht zu früh fällt, wie beispielsweise bei der Entwicklung von einem Produkt ist das ganz häufig der Fall, dass man sagt, ich bin sicher, wir müssen das bauen, weil ich uns in x Jahren dort sehe, aber die Unsicherheit ist in Wirklichkeit noch so hoch, dass du viel zu wenige Datenpunkte hast, um das zu bestätigen. Also baust du lieber das Produkt für einen Scope, den du jetzt schon gut validiert hast, und entwickelst später sozusagen das große generische Ding, was dich in deiner Vision dann am Ende tragen wird. Ne? Also man muss überlegen, was ist jetzt gut, was ist später gut, kann ich die Entscheidung jetzt schon fallen oder verschiebe ich die lieber, ist es vielleicht gar nicht so wichtig jetzt. Ne?
Ja, was ich spannend finde, ist dieses Bild im Sinne von, du hast zwei Türen und überleg dir gut, wenn ich jetzt durch die linke Tür durchgehe, kann ich irgendwann wieder umdrehen, zurücklaufen und dann wieder durch die andere Tür gehen und dann aber natürlich sich auch die Frage zu stellen, quasi aus Produktmanagement-Sicht an irgendeinem Punkt, bin ich durch die richtige Tür gegangen, kann ich validieren, dass User das Produkt, so wie ich es gebaut habe, wirklich nutzen und annehmen oder finden die das alle scheiße und vielleicht sollte ich nochmal zurück und durch die andere Tür.
Ganz richtig, genau.
Cool. Ey, ich finde es sehr, sehr beeindruckend, wie ihr mit Wandelbots quasi in Deutschland, was ja auch eher ein Standort ist, wo Technologie auch gerne mal abwandert, einfach ein richtiges Technologie-, Robotics-, AI-, Deep-Tech-Unternehmen baut. Finde ich sehr, sehr cool und hat mich sehr gefreut, dass du dir heute die Zeit genommen hast, im Podcast zu sein.
Hat mich auch super gefreut. Danke für die coolen Fragen.
Ich habe heute wieder viel gelernt. Ich weiß jetzt, was Secondaries sind. Ich hoffe, euch hat die Folge mit Georg gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen hoch, Bewertung, teilt den Podcast. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche.